Blaustimmung. Der Politik-Podcast von Jonker, für Jonker und noch nicht so Jonker.
Hallo und herzlich willkommen bei Blaustimmung, dem Antikapitalista-Podcast für Jung und All. Ich bin Phoebe und heute bei mir im Studio sind
Dama
und Max.
Und was machen wir heute?
Wir wollen einen Volljob
Wir sind voll gut präpariert.
Das ist mittlerweile als Episode Nummer 19 und Thema aus Prison und Abolitionismus.
Ja.
Ich kann ja so fremen, ob das Thema kommt, sehen. Wollen wir das noch wissen?
Ja.
Ja, Leute, wie sehen wir eigentlich, ob das Thema kommt?
Ach, das ist schon
nett.
Weil als Episode sind ja immer Wochen und Mainten und
etwa
danach.
Und war eigentlich von denen Desperate Meetings, wo ich so aus, ich wollte halt so mal schwatzen.
Mhm.
Und ich meine, es war etwas an den News, Eva, so Reaktionen auf so Revolten an Auseinandersetzungen an verschiedene Strukturen von Prison. Und da war man so, das könnte ja am Anfang mal interessant sein, darüber zu schwatzen, weil man irgendwie realisiert hat, dass man nicht so viel über den Prison zuletzt wissen, dass man nicht so viel über Prison insgesamt wissen. Und ich meine, so wird sich dann so ein bisschen ergehen.
Ja, aber so nach mir gewollt, weil ich bisher im Laufe meiner Recherche rausfinden tun, dass das halt ein gutes Thema ist für so eine 19. Episode, weil bis sie alles so zusammen könnt. Das ist ein intersektionelles Thema. Und ich hoffe, dass ihr am Laufe der nächsten Stündchen auch versteht, wieso. Am Laufe unserer heutigen Episode wird euch Dämmer ein bisschen was Geschichte vom Abolitionismus erzählen. Dann gehen wir rüber an ein bisschen rezente Entwicklungen vom Movement. Und dann stellst du Max den ersten Teil auf mit ein bisschen Statistiken und Zahlen. Wie weit sind Menschen in Prison? Wie weit fangen Leute in Prison? Und dann geht doch schon an diesen zweiten Teil über, wo wir das Ganze ein bisschen intersektional gucken, einfach im Kontext von Gender, Race und Class. Dann nehme ich damals als noch eine Analyse über de Foucault und seinen theoretischen Ansatz zum Thema. Und zum Schluss, ich weiß, dass du magst, dann ein bisschen über das Thema Privatisierung am Prison, am Prison-Sektor. Und da schließe ich mein Episode auf, wie all Chaos, mit einer kleinen Diskussion über das, wenn wir persönlich als eine prisonsfreie Zukunft können vorstellen. Friede schon?
Richtig.
Mega. Ma. Am Anfang ging es beim Movement zum Abolitionismus ungefähr zwei Kuren. Erstens, darüber werde ich losschwatzen, das war an den. Das war im 19. Jahrhundert, da gehört es darum, Sklaverei als Institution aufzuschaffen. An dem rezenten Kuren, da geht es darum, die Prison als Institution aufzuschaffen, aber darüber kann man ja da nur noch zu schwatzen. Genau, den echt Koran, den hat sich so an den USA entwickelt, rund um 1820 oder 1830, und also ungefähr gegangen bis 1870, und er war inspiriert vom britischen Abolitionismus, den zum, also den Ende von der Sklaverei an den 1830er an Großbritannien angeführt hat. Und heute den US-amerikanischen Abolitionismus wird unter anderem auch zum US-amerikanischen Bürgerkrieg gefordert, den hat 1861 angefangen. Und genau, so ein bisschen zum Hintergrund und zu den Personen, die wichtig waren. Denn der Koran war von Anfang von religiösen Werten geprägt. Ein wichtiger Satz, auf den sich da bezogen wird, war zum Beispiel: All men are created equal. Das also ein Zitat aus der Unabhängigkeitsdeklaration von Thomas Jefferson. Ja, und ein paar wichtige Personen, die da vielleicht einfach mal recherchieren können, von der ich mich dafür interessiert, wenn zum Beispiel den Frederick Douglass, den hat eine berühmte Autobiografie geschrieben, die heißt Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave, written by himself. Genau, das war ein ziemlich wichtiger. Und nur auch, genau, da wird auch wichtig Fragen an dem Movement, zum Beispiel zu Sojourner Truth, die von allem mit dem Zitat Ain't I a Woman bekannt ist. Aber auch Harriet Beecher Stowe, die wird Uncle Tom's Cabin geschrieben. Auch ein ganz berühmtes Buch. Genau, was waren da so hier Strategien? Das kann ja auch da wichtig sein, für zu gucken, welche Strategien in Haut anwenden kann. Genau, sie haben zum Beispiel Petitionen und den Kongress geschrieben oder gestartet, zur Wahlkampagne gemäht. Also sie haben abolitionistische Literatur an den Südstaaten verbreitet, was eigentlich verboten war. Ja, und ein Movement wurde eigentlich wie an alle anderen Movements auch verschiedene ja, Divisionen, was zu Ideen betreffen, wie ein ganzes Problem kann lesen oder so. Engerseits gibt es Menschen, die dafür plädiert haben, in Nord- und Südstaaten nur der Aufschärfung von der Sklaverei zu trennen. Es gibt auch noch einen moderaten Standpunkt, den dafür plädiert hat, Sklaverei nur an nur aufzuschärfen, für das die südlichen Ökonomien nicht kollabieren. Dann gibt es aber auch Leute, die den, ja, am Anfang als einzige Wege sind, um Sklaverei aufzuschaffen, indem es also indem es versklavte Menschen eine Rebellion dafür machen. Und was haben die Abolitionisten aus dem 19. Jahrhundert eigentlich erreicht? Mal erstens mal haben sie dann 1863 die Emancipation Proclamation erreicht und dann zwei Jahre später, 1865, auf den 13. Zusatzartikel von der amerikanischen Konstitution ja, hinzugefügt eigentlich. Und damit wurde Sklaverei formell aufgeschafft. Genau, an denen fünf Jahre, die danach gekommen sind, kommen auch nach den 14. und den 15. Zusatzartikel, die haben zum Beispiel Wahlrecht auch für schwarze Männer angefordert, aber für das Frauenrecht 1919, also viel mehr spät. Hierbei wird noch ein bisschen interessant, sich genau anzugucken, was den 13. Zusatzartikel genau sieht. Ja, ich lese in Erschnecke 4, ob Lützeburg übersetzt, das hier ist leider nicht ganz akkurat, mehr. Ja. Zitat: Weder Sklaverei noch Zwangsarbeit darf, außer als Bestrafung für Verbrechen, für das die betroffene Person an einem ordentlichen Prozess für schuldig befunden wird, als an den Vereinigten Staaten oder in irgendeinem Gebiet in der Tiere Murcht zu bestehen. Also noch ein Recap: Den Dienst bzw. Zwangsarbeit ist nicht komplett aufgeschafft, man darf noch als Bestrafung für Verbrechen angewandt gehen. An der Hinsicht frohne ich mich lo, als Sklaverei dann lo wirklich aufgeschafft gehen. Und ja, Phoebe, was siehst du, weißt du zu?
Okay, was ich direkt mal für was sagen? Nee. Für du lo ein bisschen drüber anzugehen. Ich habe eine Definition von Abolitionism gelesen, die geht, dass generell um die Aufschaffung von menschenfreundlichen staatlichen Institutionen geht. Nur der Aufschaffung von der Sklaverei wird das Problem nicht gelöst, dann hat sich just verlagert an dem Sinn. Sklaverei war nämlich ein ökonomisches System vom Süden von den USA und den hat das ganze Land an sich umlaufen gehalten. Und dann nur der Aufschaffung von der Sklaverei haben sie dann den 13. Amendment dafür genutzt, für Leute, mainly black people, für wirklich Kleinigkeiten festzuhalten und dann zu imprisonieren und dann durch Zwangsarbeit verrichten zu lassen. Für dass die Ökonomie sich eben weiter dreht und so weiter und so fort. Und auch heutzutage sind Prison just ein Moyen von Unterdrückung und Police, die dem System do enforcen. Wenn ein halbes bisschen mehr interessiert ist, für so die ganze Geschichte von früher bis heute, bis sie nur zu verfolgen, kann ich den Dokumentär 13th rekommendieren. Der geht auch auf Netflix. Und ja, nur dem ganzen Abschnitt mit Sklaverei, der nächste Major Event, mit dem sie weitergemacht haben, wäre 1970er Jahren. So eine Ära von der Mass Incarceration. Da haben wir unter anderem Präsident Nixon und sein Krieg gegen Drogen und alles, den sich wirklich gezielt gegen unter anderem den Hippie-Movement gerichtet wird, weil den und die Kriegswehr gegen Black People oder People of Color. Und da man dazu eben Drogen kriminalisiert tun, hat das dann legitimiert, die Leute festzuhalten an dem Jahr sind auswegs Prisonspopulation massiv an die Luft gegangen.
Das ist irgendwie auch interessant, weil an den 60er ja schon so den Anti-Kommunismus angefangen hat, mit McCarthy im Englisch, den halt so die Idee verbreitet wird, dass halt so alle nicht mega Patrioten an so bessere Lenker eben Kommunisten wären an der halt als so Gelegenheit benutzt wird, für so die Leute auch verhaften zu lassen oder halt fortzuschicken. Und da waren halt auch viel People of Color, die an der Kategorie gefallen sind. Und das entwickelt sich dann irgendwie nach weiter an dem War on Drugs, an den 70er.
Ja. Also Konklusion ist einfach, nur der Aufschaffung von der Sklaverei sind wir der Erdrückung nicht losgehen, so hat sich ist an einer Formen verlagert. Ein von denen wichtigsten nehmen, denen unbedingt muss kennen, aus Angela Davis. An all Podcast, den ich gelauscht habe zu diesem Thema, weil wir so über Angela Davis gesprochen haben, so, oh, kann ich vorstellen, dass man zu selber Zeit lebe, wie das phänomenal war. An all Einzelnen. Sein Hauptwerk, was er darüber geschrieben hat, aus für ungefähr 20 Jahren rauskommen, heißt Our Prisons Obsolete. War das schon ein guter Punkt für uns zu fangen, als relativ komplett, I guess. I don't know, ich finde nicht ganz gelesen. Just die relevanten Sachen. Mehr, also ganz, ganz viele Theoretiker steipen sich, ob das dort wirkt. Also, ja, yeah. Must read, absolut, aus dieser Kategorie. Wie das dann nach Sklaverei geht, mehr in andere Formen, stellt sich dann auch froh, okay, wie gehen moderne Abolitionists, du gehen vier. Du gehen nicht eine Diversität, die Sachen, die ihr machen kann. Erstens natürlich protestieren, sich organisieren, die Leute edukieren. Es kann ihnen supervisen, Leute, die am Prison sitzen, für, ich weiß nicht, minor delinquencies oder so Sachen, kriegen dann oft von Organisationen legale Beistand oder kann ihnen Leute, die am Prison sitzen, emotionale Beistand irgendwie leisten. Und da gibt es natürlich auch eine Direct Action, wirklich wichtig. Ja, wie eben so den Legal Support und all die Sachen, mir auch, was schon oft vorkommt aus Riots und Protester aus dem Prison raus, weil da Ungerechtigkeiten geschehen haben, die dann auch wirklich Konsequenzen an der Bauswahl nur sich gezogen haben. Und dann natürlich auch probieren, ja, ich habe schon educated gesagt, mehr probieren, die Leute auf die Kurs aufmerksam zu machen und was auch viel gemacht wird aus Leute, die sich schon für einen Kurs engagieren, bis sie aufklären gehen und zu weisen, okay, es hängt wirklich alles mit denen irgendwie zusammen, aber wenn du dich dafür ersetzt, musst du dich eigentlich auch häufig ersetzen.
Ja, ich fand auch vielleicht noch, weil den als Individuum machen kann, dass sich von allem weiterbilden an der so Geschichte vom Movement, an der Hinsicht, dass die für allem etwas auswärt, schwarz Menschen an Amerika beeinflusst wird, Auswirkungen auf die Communitäten hat, und dass es ohne so der hierin Widerstand nie dazu kommen wäre, wo man halt an dem Movement sind. Weil ich meine auch, dass die größten Gruppe von Menschen, die am amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gekämpft haben, für so dann die Good Side, eben People of Color waren an formerly enslaved people, genau.
Ja, yeah, das ist schon richtig, weil Abolitionism geht nicht richtig seit kurzem. Angela Davis auch schon seit 50 Jahren oder so tätig, mehr als 24 Jahren, wo der Mord um George Floyd geschieht ist und der Black Lives Matter ist ein bisschen mehr Medienpräsenz gerade und alles, aus dem Movement auch nicht einfach mehr abkommen. Mhm. Und wir hatten jetzt mehr Fuß gefasst an der Junker Generation und Gen Z und so weiter. Okay, Max, willst du dann ein bisschen mit Zwillen weitermachen?
Ja, also ich war am Anfang ziemlich erstaunt, wie einfach ihn die, also wie einfach ihn Axi, ob die Zwillen hat, die Prison zu Lützebüsch betreffen. Also schon da alles auf seinem Artikel von Focus, so ein bisschen, also Focus, hallo Focus. So ein bisschen zusammen gedrohen. Und die hundert alles aus dem Aktivitätsbericht vom Minister der Justiz. Das heute das Lo, die Zürn aus dem Jahr 2019. Das heißt, die könnt ihr auch selber nur lesen, falls ihr da irgendwie ein bisschen Recherche wollt machen. Für uns fangen so pur Kraft zu erinnern. 5% von den Gefängnisinsassen sind Frauen. Auf internationalem Niveau sind dazu tisch 5-8%. Das heißt, du leu mal nicht ändert auch noch nicht über dem Durchschnitt. Den Durchschnittsalter aus 37 Jahren und 70% von den Menschen, die zuletzt in Prison sind, kommen aus der, also von dem Pass auf, aus einem europäischen Staat, einem Staat aus der Europäischen Union, 20% von einem Land aus dem afrikanischen Kontinent, auch von denen 70% EU, sie rund 39% Lützebäuerisch auf 24%, die portugiesische Nationalität tun. Zu Lützebäuerisch sind 30% von denen Menschen, die an der Untersuchungshaft sitzen, also noch ob ihre Verurteilung oder überhaupt ihre Prozess werden, sitzen da winst Drogendelikte. An 21,5%, also das ist die größte Gruppe von Menschen am Prison, sitzen da winst Verkehrsdelikte. Zuhörer von Menschen, die in Prison sind, gehen weltweit geguckt zurück. Geraschend gibt es Zuhörer pro 100.000 AbwohnerInnen, die lungen 2016 zu Lützebüsch bei 122 Menschen in Prison pro 100.000 AbwohnerInnen, 2019 bei 108, also okay, ein dramatischer Rückgang, wie schon ein bisschen Männer. Wenn man die Zuhörer vergleichen mit anderen europäischen Staaten, als die ein bisschen mehr heisch, Frankreich hat 102, Belgien auch, Deutschland 78 Menschen auf 100.000. Lützebüsch schneidet also nicht wirklich gut auf. Vor allem, wenn man nach anderen europäischen Staaten mal gucken, Holland für den Tor für 56, Norwegen für 60, Finnland 49 und Dänemark 68. Die sind also Männer wie täuschend von dem, was Lützebüsch hört. Wir können das Zählen aber auch nicht relativieren, wenn wir uns einen internationalen Vergleich angucken. Da hat Russland zum Beispiel einen Tor von 386, also mehr wie der Doppelte von Eisen. Türkei 329, Ruanda 580 und auf der ersten Platz von der USA mit 620. Also wirklich deutlich, deutlich auf der ersten Platz. Zusätzlich wird Lützebüsch ein extrem hohes Zahl von Untersuchungshäftlingen rundtäuschend, also rund 40% von den Menschen, die zuletzt schon im Prison sitzen, sind da winst. Oder sind du an Untersuchungshaft? Das zählt leider Frankreich bei 29% und an Deutschland bei 19%. Grün häufig sind zum Beispiel, dass es eine mega lange Zeitspanne zwischen Inhaftierung und Prozess gibt. Bei einem mittelschweren Krim leidet den bei 2-3 Jahren. Und zuletzt gibt es dann in dem Artikel nur eine große Fluchtgefahr. Genau. Dabei gehen Mesuren, die logisch seit ein paar Jahren gehen, nicht wirklich oder ganz selten benutzt. Daran erzählt zum Beispiel die Fußfessel, die dann ein Mensch angedacht kriegt und dafür dann eben nicht an Untersuchungshaft muss. Genau. Wenn wir als Auslastung von den Strukturen zu Lützebüsch angucken, dann kann ich denke kurz abzählen. Die größte Prison zu Lützebüsch ist den CPL zur Straße, also eine Kapazität von 597 Plätzen. Zu geben ist den CPG sind 113 Plätzen, die Prison zu Sanem, die gerade gebaut wird, hat eine Kapazität von 300 Plätzen. Und da gibt es DUNISAC, also das Unité de Sécurité vom Centre Socio-Éducatif de l'État, also für Männerjährige, die hat eine Kapazität von 12 Plätzen. Am Fokusartikel steht ein Satz, den fand ich ziemlich gut resümiert, wie Prison zu Lützebüsch funktionieren, und der Satz aus plus on construit, plus on remplit. Und vor allem, wenn man als periodisch 2002 und 2006 angucken, mir geht das ganz deutlich. Da wird nämlich den CPL zu Straßisch ausgebaut und vergrößert. 12 von Imprisonierten wiest dementsprechend von rund 300 Menschen auf 700 Menschen innerhalb von 4 Jahren, obwohl während denen 4 Jahren also ein Kriminalitätstor nicht an die Luft gegangen ist. Tisch, der Prison erhält seine Kapazität, die Kapazität muss irgendwie genutzt gehen, und da kommen mehr Menschen an den Prison. Der Artikel vom Fokus geht auch nach, ob die sogenannte Resozialisierung an Probleme, die Prozess behindern. Da geht es zum Beispiel die Vereinsamung annimmt. Es gibt eine extrem schlechte Infrastruktur für Besucherräume. Es gibt keine Möglichkeit für Koppeln, dass die sich irgendwie an einem Raum können treffen. Es gibt kein gut ausgebauten Eltern-Kind-Programm und es gibt bald kein kulturelles Angebot für Menschen am Prison zu Lützebüsch. Ein zweiter Grund, den annimmt, geht aus Armut. Und da kommen Kasten, ob die Menschen da, also die, das sind Kasten vom Affekot, es sind Kasten für das Gericht, es verliert den seinen Job, es hat keine ungemüßen Bezahlung am Prison, also für Arbeit am Prison. Aber während er am Prison ist, kann ihn dann so zum Beispiel auch nicht an Rente gehen bezahlen, die ihn dann zum Schluss für seinen Prisonsaufenthalt kann, also zum Schluss für seinen Prisonsaufenthalt kann ihn dann Rente eben nicht kriegen, wenn er nicht lange genug abbezahlt wird. Lo kennt ihr meinen Ort, der den neue Prison gebaut, du hast das alles besser. An dem neuen Prison zu sein, du sind mal keine Werkstätten mehr viel gesehen, wo Menschen am Prison können schaffen. Genau, auch noch Login, der am Anfang bald nicht benutzt, obwohl Personal dafür doof ist. Genau, und dann den letzten Grund, also am Anfang den Übergang von Prison zu aus dem Prison. Und du verlassen zuletzt rund 50 bis 60 Personen pro Jahr der Prison ohne eine Wohnmöglichkeit dort noch zu haben, wo also alle Menschen wissen, die werden nur auf der Straße landen.
Okay, Max, du hast erwähnt, dass heute zuletzt 5% von den Insassen in Prison Frauen sind. Da wollte ich mal ein bisschen drüber schwatzen, was für ein spezifisches Problem die Leute dann eben erfahren. Und wenn man nachfertig schwatzen, ist das Gender nicht der einzige Faktor, aus dem du mal draus spielst. Ja, auch so Sachen wie Race und Class und Gender Identity, viel nicht, also Leute aus der LGBT-Community, die vielleicht nicht cis, nicht straight sind, also weiter und so fort. Für Frauen hast du eben den Unterschied, dass sie oft Caretakers sind, für entweder Kinder, eher Personen in der Familie, also weiter und so fort. Das Thema haben wir ausführlich diskutiert in unserer 7. Episode über Care-Erbischt, wenn er eine Rolle aufstrubbelt. Wenn eine Frau dann eben in die Prison geht, wen fällt dann die Platz als Caretaker? Und das ist ein Aspekt, den oft auch das für Papen wie für Mamen. Wenn ein Papa in die Prison geht, dann guckt Mama oft nur den Kanal oder wenn es ein Single-Parent-Pop aus, dann aus irgendeinem anderen aus der Familie, den sich drum seit kümmern. Und für Frauen ist das meistens nicht so.
Ja, für Namen, weil auch meistens, wenn ein älterer Deal geht, ist das ja auch meistens, ich genau. Hab Mom wie
der
Pop.
Und da geht halt oft einfach keiner aus der Familie, den die Rolle irgendwie will oder kann anholen. Und das dann, ich weiß nicht, wie Foster Care oder Custody ob das bei euch ist.
Medienrecht.
Genau. Da den dann eben solche Recht verleiert oder was auch immer. Und dann einen anderen Aspekt, den natürlich mal drauf spielt, aus Frauen, die nicht an die Prison gehen, mir vielleicht ungeheirische Hunde, die in Prison sind. Vielleicht tut dann die eine halt schon von der Beziehung, ob immer in Prison ist und alles. Und sie dann eben viel emotional erbeschlechten für Besuch an hier und da. Oder legal Unterstützung gehen, administrativ Aufgaben machen, eben die Person, die in Prison ist, unterstützen. Jo, und das ist eben in unserer Gesellschaft auch so eine Rolle, die dann mehr der Frau zufällt. Und darüber geht auch ein ganz interessanter Podcast von 8. Radio, den wir natürlich in unserer Beschreibung drauf setzen. Ein französischer Podcast, der heißt Des Femmes Violentes. Es sind 4 Episoden. muss denke gucken, was für ein genau die Asiatische Reference mit da so einem Titel dran. Den hat denke ganz interessant guckt und einfach Interview möchte, Erfahrungsberichte möchte und denke, ob die verschiedenen Probleme angeht. Okay, kommen wir mal zur nächsten marginalisierten Gruppe, als LGBT-People. Spezifisch Trans-Leute. Max hat mir gerade gesagt, dass ich wollte zum Beispiel keine Statistiken von Twitter. Was ich generell bei meiner Recherche herausgefunden habe, ist, dass eben, ja, dass es keine genauen Statistiken gibt, weil das oft nicht mit an Gedenkels geholt wird.
Mit dokumentiert
wird? Ja, weil das oft nicht mit dokumentiert wird. Weil den Gender von der Person in dem Fall dann oft nicht unerkannt wird. Und sie dann einfach nur dem angehen gehen, was dann zum Beispiel auf der Karte identisch steht oder was auch immer. Das Leute kriegen halt schon an der Bauswelt mehr Gewalt wie üblich mit. Und darunter ändert sich natürlich nicht viel, wenn ihnen dann an die Prison geht, mit wenig bis kein Struktur in der Gesetzung für das Leute zu schützen. Auf wenig bis kein gender-affirming medical care zur Verfügung steht. Und die Leute sind halt oft physisch schon mal nicht sicher und Mental Health Leute natürlich noch viel, viel mehr da drin.
Und auch den Aspekt einfach, dass dann viel Transfrauen an Facilitäten kommen, wo eigentlich nur Männer sind. Und das sind sie ja noch viel mehr angreifbar, wie sowieso schon.
Dann ja, die zwei Aspekte, Race and Class, wie wir schon mal ein paar Mal angeschnitten sind, sind Black People, People of Color, überdurchschnittlich für so Imprisonment betraf oder Verhaftungen. Wenn in der Welt noch ein bisschen mit Dave drüber angehen, wir haben an unserer ersten Episode vielleicht ein bisschen mehr darüber gespart, wie das zusammenhängt. Und danach den Aspekt von der Klasse. Ob man sich keine guten Aufgabe leisten oder ob es ein Kauzeln kann bezahlen und so weiter und so fort. Aber wenn dann eben nicht den finanzielle Mäuer dafür hat, also dann eben schon direkt am Nudel.
Ja, an einfach einem, sagen so, Social Appearance, so, wen Ugedo ist, wen aushilft, manchmal möchte ihn dann auch mehr oder minder abfällig und regime für verschiedene Kontrollen, die dann überhaupt recht können zu einer Prisonstrophe irgendwie fair wahrscheinlich. Also du warst gestern wahrscheinlich als Mittelklass weiße Mann, ja, deutlich Männer, sehr irgendwie, wie sieht denn das, so an Betracht gezogen, so verdächtig, weil du für andere Communities, für die das im Alter ist, mit dem ihn irgendwie probiert zu leben. Und da wahrscheinlich auch schon lange lebt, weil du siehst dann Generationen von Männern und Frauen, die hier kann er nicht gesehen, nicht können du irgendwie mit erzählen, kann er die auch nie Eltern aufwissen. Und das wird ja dann natürlich auch einen Impact auf, wie die groß gehen irgendwie.
Mhm. Wie gesagt, hängt alles ein bisschen zusammen mit den Ausbildern. So. Ich meine, das ist in den USA ein ganz, ganz großes Problem. Da hat viel Konflikte mit der Police also richtig entstanden, also entstehen, weil die Police einfach Leute aus dem Straßenverkehr rausziehen. Und wenn es nicht, auch am nicht. Und dann, ja, triffst du dann eben, ob ein Polizist den dann ob Streiter ist oder was auch immer. Und dann kann der Konflikt, also kann der ganze Zeit zum Konflikt eskalieren. Das sind schon große Probleme da haben. Ist sie nicht aware, ob das zuletzt bist, in Europa auch so ist. Mehr. Auch den ganzen Aspekt vom Racial Profiling, yeah, und so weiter. Also das löst Probleme aus endlos.
Ja, und auch einfach das Police-Präsenz an so Communitäten auch viel mehr heiß aus.
Genau, so. Genau. Und sie irgendwo so weiß Suburbs gehst, steht ja auch nicht in Anlage Police-Auto. Das wäre halt mal für dich zu Menge sein. Aber willst du dafür es weitermachen?
Ja, kann ich machen. Genau, ich gebe nur so kleinen theoretischen Ansatz, bisschen vorstellen, den Anfang für den Hinsichten ziemlich wichtig ist für den Abolitionismus, gebe ich nur so behaupten. Genau, und zwar kennt ihr von Michel Foucault, das war ein französischer Philosoph, Soziolog und Historiker und hat gelebt von 1926 bis 1984. Und genau, er hat Philosophie und Psychologie studiert. Und was sind die theoretischen, an der er sich bewegt, beziehungsweise der ihn sogar initiiert hat, ist der Poststrukturalismus. Also der Poststrukturalismus ist so ein bisschen die Erweiterung vom Strukturalismus. Und der Strukturalismus, du hast einen prominenten Denker, zum Beispiel den Ferdinand de Saussure, den sich viel mit dem Spruch als Struktur und als Konzept befasst hat. Und Strukturalisten gesehen das ganze System eigentlich als Basis für wie dann die Einzelteile davon funktionieren eigentlich. Das ist so die Grundidee davon. Und dann kann man sich eben verschiedene Strukturen angucken. Und beim Foucault ist es so, dass, oder bei Poststrukturalisten ist es so, dass sie, ja, dass sie Institutionen an hier Bedeutungen quasi genealogisch verknüpfen. Und ja, die Entwicklungen von diesen Institutionen an den Diskursen, die die Institutionen eigentlich so vorantreiben, wie sie, ja, wie das sich entwickelt hat. Ich meine, die Sätze sind nicht ganz mehr egal. Und dadurch kann ich auch ganz gut dann Zusammenspiel von Wissen und Macht quasi analysieren. Und Methode, die den Foucault hier aufwendet, ist Genealogie. Ja, da geht am Anfang darum, quasi zu gucken, okay, wir haben einen bestimmten Diskurs, den taut gut zum Beispiel. Und dann können sich auch gucken, okay, wer aus den entstanden, war den immer schon so oder wird den sich geändert und wer manifestiert in sich. Und das ist da quasi eine historische Analyse von Diskursen, gebe ich mal so. So.
Ja, ich meine, man kann ihn auch archäologisch nennen, also wirklich ah, ja, so,
genau.
So halt so Gruben oder nur so da, also mehr interessiert in der Entwicklung wie vielleicht nur in den Entstehungsgründen. So. Also wie sich den die Institution einfach selber auch erhalten wird, so durch Menschen, mit denen sie so zu dienen wird.
Ja, ja, stimmt. Und ja, da gehen halt ziemlich oft einfach ja, so Diskursen oder andere Gemäßvorrichten, die mir für selbstverständlich halten, gehen da dann oft angegriffen. Weil halt zum Beispiel ja, ein bisschen so, okay, wie die Menschen bestraft quasi oder diszipliniert. Genau, an dem Fokus in Hauptthemenbereiche wären Sexualität, Prison und auch Wahnsinn. Also zum Beispiel, wenn Menschen gehen als verrückt, aber wenn gehen als normal quasi, ja, gekennzeichnet. An dem Fokus war auch aktivistisch NRW, zum Beispiel an der 1968er Bewegung. Und er war auch an der Kommunistischen Partei Frankreich, mehr als du rausgegangen, wenn es ihre Position zur Homosexualität. Denn der Foucault war selber homosexuell, weil er noch viel von seinen Wirken ja, geprägt wird. Ja, sein Werk, das am Anfang halt am bekanntesten ist und was am Anfang nur am wichtigsten ist für das Episode, ist Discipline and Punish, The Birth of the Prison und Goof. Veröffentlicht 1975. An dem Werk möchte Foucault eine genealogische Analyse von Bestrafungsformen an dem drinnen leidenden Diskurs an ja, hin analysiert, dadurch auch, wie Prisonen eigentlich historisch zustande gekommen sind und welche Rationalitäten die Basis dafür sind. Um die ganze historische Entwicklung zu wiederholen, ich meine, das gibt ein bisschen ja, ist so viel Zeitkasten, mir so ganz drauf gesucht, geht der Foucault davon aus, dass Murcht nicht, also nie nicht präsent ist, mir sich immer in meiner Singen Ausdrucksformen verändert. Und eben haut zu das an der Prison sich als disziplinierend Murcht eigentlich so manifestiert. Genau, hin nur so als, oder Singen. Demolische Gesellschaft als Disziplinargesellschaft ja, definiert oder abgefasst. Genau, in der Hinsicht wird ganz interessant, das Konzept vom Panoptikon zu erklären. Das ist so ein Konzept, das von Jeremy Bentham eigentlich entwickelt wurde und nur vom Foucault abgegriffen wurde. Ja, der Panoptikon ist quasi, wie sich den Bentham so in effektive Prison vorgestellt wird. Und man kann sich so vorstellen, dass ich so in Prison den anderen mit vom Gebäude so in Bannenhof wird Und an dem Bahnhof, also einen großen Turm, den so, ja, überall so Fenster hat, ganz rundherum, also. Und, genau, das ist schwer zu beschreiben, wie das,
so all Zell, also so all Prisonnier gesagt, den Turm.
Genau.
Aber so kein.
Ja, also Prisonnier, also die am Prison sitzen, die sind so, die sind an den Bahnhof ran, und die sind dann noch den Turm. Und am Turm sind quasi Wächterin. Und Fenster vom Turm sind so konzipiert, quasi, dass Wächterin rausgesehen, aber die Prisonnier hat nicht dran, die ist so gespiegelt, also so hat so gespiegelt, dass es nicht mehr rausgesehen hat, nicht dran. Und die ist so praktisch, also so, dass Wächterin zu all Zeitpunkt all Prisonnier können gesehen, aber Prisonnier wissen nicht, wie nie sie beobachtet gehen. Und das ist an der Hinsicht am effektivsten, weil sie sich dann quasi selber disziplinieren. Das heißt, weil sie wissen, dass sie zu allen Zeitpunkten können beobachtet gehen, ist dann eben das Risiko, dass sie irgendetwas machen, weil das dann direkt, ja, weil sie halt wissen, dass sie direkt könnten so bestraft gehen dafür. Ich empfange niemand Wissen und Bestrafung. Verhindert dann quasi, dass ja, sie irgendwie flüchten oder irgend so etwas machen. Und das heißt, theoretisch bräuchte ich nicht mal Wächterin. Also sie müssen ja nicht mal wirklich da sein. Einfach nehmen die Gedanken und Wächterin diszipliniert dann der in Prison. Also können die inhaftiert so ohne direkt körperliche Gewalt quasi kontrolliert gehen, weil ich das ganz schön ausgewählt. ja, und dann dem Focusing-These ist auch so, dass der Panoptikon nicht nur als, ja, so als architektonisches Konzept für Prison so existiert, sondern dass er quasi an all diesen Institutionen hat so das präsent ist, dass man eigentlich quasi als immer selber disziplinieren und dadurch halt ja, dass am Anfang das den Hauptmechanismus ist, wodurch er quasi Krim oder was als Krim bezeichnen, das verhindert wird. Ja, so. Das war ein ganz kleiner Abblick zu Foucault, der natürlich nicht komplett ist. Also, wenn ihr euch dafür noch interessiert, geht weiterlesen. Oder ja, ich werde euch dann noch nach Podcast, per Podcast dazu abzählen. Das wird schon zum Prison gesucht. Du kannst natürlich auch auf andere Institutionen. Überdrohen zum Beispiel auf Psychiatrie. Dazu wird der Foucault auch geschrieben. Ja, darauf kann ich schon nicht im Detail angehen. Aber vielleicht können wir dann auch noch darüber diskutieren, was so Gemeinsamkeiten von Prison und Psychiatrie sind.
Das, was den Foucault als Disziplinierung beschreibt, kann natürlich auch begleitet mit einem, sozusagen einem Besoin für Sicherheit, den man auch, den man es auch internalisieren, irgendwie so einen Drang zum Sichersinn. Und Sicherheit geht zusammen mit Privatisierung, private Sicherheitsfirmen, Neoliberalismus und dem Prison Industrial Complex. Wir probieren es dann an den nächsten Minuten ein bisschen kurz anzugucken. Es könnte eben mengen, dass das Problem oder das Phänomen von der Privatisierung von der privaten an von den privaten Prisonen in US-amerikanischen aus. Aber wenn man sich ein bisschen anguckt, was zu Lützebüch an den letzten Jahren alles gelaufen ist, dann kann ihn nämlich staunen. Eventuell erinnere ich noch daran, wie unter anderem Lidi Polfer zum Beispiel im September 2021 dezidiert hat, die private Sicherheitsfirma Schmangen GeForce, um man da zu beobachten, für die Sicherheit von den AwohnerInnen am Staat der Quartier zu suchen und sich darum zu kümmern, den Drogendealern, Zitat, die hier ein Territoire-Gänge verteidigen, nicht damit durchkommen zu lassen. Mehr zu GeForce nach mich spät, wenn wir von der nationalen Ebene auf die internationale Ebene gucken. Mehr ein weiterer News war den 21. Juni 2022. Du hat RTL gemeldet, dass der Direktor vom CSEE, also dem Centre Socio-Educatif de l'État, der Struktur für Minderjährige, also eine Institution, an der Junker die Männer, all sind wie 18 Jahre mit richterlichem Beschluss, also keiner Verurteilung, platziert können gehen. Gewählt gemeldet, dass sie an ihrer Unité de Sécurité, ja, irgendwie so etwas, so Prison am Klängen für Jugendliche Privatsicherheitsbeamten umgestaltet haben. Und die sollen nicht nur aushelfen, die sollen rund 64 Stunden von den Tagesschichten assurieren und das während 2 Jahren. Den Übergang ist also vielleicht nicht perfekt, aber von dem nationalen, aber gerade zu Lützburg geschieht das, zu etwas, was bis in den Industrial Complex von Prison als eine Anleitung dazu kann bieten, also etwas, was die nennt, den Deadly Exchange. Du meinst eine Menge, die in Überwachungsregime an einem von Orient aufkommen, zwischen den Staaten Israel und USA, das führen allem ab 9-11 immer mehr ausgebaut wird, also die Programme. Während dem, also an dem Kader gehen Informationen an Trainingsmethoden bezüglich Grenzkontrollen, Racial Profiling, Deportationen, Detentionen, Prisonen, Kontrollen und so weiter, zwischen denen zwei Staaten aktiv ausgetauscht. Das geht dann auch mit eben personellen Austauschen, mit die, wo eben israelisch Offizier an Polizeibeamten und du hast eine Kündigung an umgedreht, auch mit Waffen tauschen und so weiter. SchwarzamerikanerInnen sind dem nur mehr einer größer. SchwarzamerikanerInnen, genauso wie auch PalästinenserInnen, sind dem nur mehr einer größer Wahrscheinlichkeit ausgesagt, für und denen Informationen oder denen Sachen, die du ausgetauscht gehen, zu leiten. Und es geht von allem bei denen Exchanges im Didi von der sogenannten präventiver Justiz. Also so die VertreterInnen von beiden Staaten, dass Verbrecher als allererst gingen, und das auch irgendwie so ein Mythos, Klangdoten und dann Migrosdoten vollbringen. Und Konklusion, die die Staaten daraus erzählen, dass sie direkt bei der allerersten Karriere, also bei einem ganz kleinen Delikt, extrem lang an der Prison zu stehen. Und nicht nur extrem lang, auch noch extrem brutal. Bei verschiedenen Kommunitäten, also den Feindbildern von dem jeweiligen Staat oder der Polizei, als der Risk dafür, also die Klang an Dono, die Großstrafe dort zu vollbringen, dann anscheinend auch noch mehr groß. Mir ein interessant, aber vor allem auch produktiv Beispiel von der Angela Davis, als die gegenseitige Solidarität zwischen den zwei betroffenen Gruppen. So haben zum Beispiel palästinensische AktivistInnen ihren amerikanischen Mordstreiter wertvolle Informationen zu amerikanischem Tränengas gehen, dass Police gegen sie während Black Lives Matter Proteste angesagt wird. Richtig. Also der Tränengas geht für dich und Palästina gegen palästinensische AktivistInnen angesagt, als aus Amerika du hinkommst während dem Exchange. Der Nogo wird an Amerika während BLM-Proteste angesagt und dann haben die sich solidarisiert mit palästinensischen AktivistInnen, die ihnen Informationen dazu gehen haben, wie sie sich dagegen können schützen, was dagegen hilft oder wie ihnen, ja genau, dem so ein bisschen entkommen können. Natürlich ist der Kurs, und das ist wichtig zu erwähnen, von dieser amerikanischen Operation nicht bei Israel zu sichern und trotzdem weist dieser Bund demonstrativ auch die Vernetztheit von der Militarisierung von Police an auch Prison weltweit. Mir auch zu Lützburg von dem Phänomen von der Privatisierung von Strukturen immer mehr oft rum. An recht für kurzem hört hun Ombudsmann an den Ombudsmann für Kanner an ihrem Spezialrapport für das schon bei einer Reihe von Problemen aufgezählt. Leute vom Personal vom Sit von Dreibo hatten an dem Kontext schon wie lang auch Probleme aufmerksam gemacht. Zwei von denen sind zum Beispiel, dass die Unité de Sécurité 2017 recht abgemacht wurde und damals Konzepte aus den 90er Jahren. Und auch heute hat die Struktur noch immer kein richtiges Sicherheitskonzept. Nachdem es rund 6 Jugendliche am Januar des Jahres refusiert hat, in Osan hier Kummerin zu gehen und zu einer gewaltvollen Auseinandersetzung kommen, haben die verantwortlich von der Struktur der Polizei gerufen. Polizisten, Personal und Jugendliche wurden dabei blessiert und müssten an die Klinik. Das Resultat von der ganzen Auseinandersetzung hat von EBW schon gesucht, eine Privatsicherheitsfirma angestellt, für die entstandene Lücke beim Personal zu füllen. Der Kontrakt lief dann auf 64 Stunden, also 8 Beamte pro Tag, während der Direktor von der Struktur zwar beteuert, dass das Personal nicht mit den sozioedukativen Aufgaben zu tun hat, haben wir losen Hannelies, denen hier Präsenz wahrscheinlich trotzdem in Andruck, ob die inhaftiert Jugendliche. Luna Renke, für aufzuschließen, zurück auf den internationalen Niveau. An einem Artikel von der Harvard International Review wird Privatisierung von Prisonen folgend definiert. Es gibt eine Privatfirma, an der er schreibt, den Kontrakt mit dem Staat für die Prison während einer gewissen Zeit zu operieren und zu gerieren. Das Firma profitiert, indem sie einen Benefiz mischt, also mehr so verdient, weil die Prison sie kostet. Und der Staat profitiert bei der ganzen Geschichte natürlich auch, weil sie selber mehr daher gehen kosten, die Prison zu operieren, weil das, was für die Firmen muss ausgehen. So kann der Ausbau von privaten Firmen garantiert gehen, an Staaten kommen nur denen Kontrakter aus an ganz seltenen Fällen von denen Privatisierungen fort. Des Weiteren gibt es mehr für Lobbying. Ich meine, allein in den USA gibt die größten Privatsicherheitsfirma für Prison rund 40 Millionen Euro, 40 Millionen Dollar pro Jahr für Lobbying aus. In Amerika erlaubt den 13. Zusatzartikel, Firmen nach immer hier Affluence auszubauen, vor allem durch die sogenannten War on Drugs, über die wir ja auch schon geschwärzt haben, aus Population an der Prison gewusst. Der Mond war also mega heiß, Stoffe waren mega klein, perfekt für super viel Summen daraus zu machen. Los stellt sich natürlich die Frage, für was sind Privat-Prison-Strukturen überhaupt falsch? Und dafür gehen nicht mehr Argumente, wir können vielleicht einfach ein paar durchgehen. Für dich greift das Argument von dem mannerheischen Preis schon mal nicht. Privatprisonen sind am Anfang nicht mehr billig. In Amerika gibt es so zum Beispiel Patienten, die mehr kosten, die also extra Bedürfnisse haben, extra Krankheiten haben, an State Prisons verlöscht, weil die die Betreiber eben viel zu kosten. Ein zweiter Grund wäre, dass Menschen unter den Umständen von privaten Prisonen leiden. Die Kosten gehen überall durch reduziert, wo ich nicht mehr kann. Das fängt an bei Bordspersonal, bei Essen, mir auch beim Sicherheitspersonal, mir den, dass einfach nicht mehr die Gewinnmargen am Fonds sollen erhöht gehen. Ein dritter Grund wäre, dass die Strukturen außerhalb von dem kontrollierbaren und demokratischen Raum leihen, an denen oft kein Abblick zu denen Plätzen hat. Viertens sind Aggressionen durch Prisonäre und Personal, mir auch innert Prisonäre, deutlich mehr hoch an private Strukturen wie an publiche Strukturen. Und fünftens muss das angestellte Personal sich nicht nur staatliche Konditionen weiterbilden und zusätzliche Ausbildungen aufschließen. Ein letzter Grund oder ein von den letzten Gründen wäre, dass die Prisonstrukturen auch noch mehr unethisch sind, wie schon Prisonen am Anfang sonst. Es produziert den oder es sind dazu gezwungen, durch den Prison Industrial Complex auf eine künstliche Art und Weise einen Demand zu produzieren, der es ja am Anfang nicht soll gehen, weil am Anfang sollen ja Leute nicht viel Crimes, sollen Leute nicht viel Krimen.
Verbrechen.
Sollen Leute nicht viel Verbrechen machen. Und nicht an den Prison kommen. Aber es müssen da viel für eben die Prison weiter funktionieren zu lassen und auch also schlagen. Genau. An der letzte Punkt, an den also von ihnen, den es alles umgeht, er unterstützt ihn Gewalt nicht nur an den Prisonen, mehr durch die Firmen, wie zum Beispiel GeForce, die auch halt zu Lützburg angesagt gehen, auch auf einem internationalen Level. Die Firmen sind verstrickt an national, an international Ungelegenheiten, sind zu Lützburg aktiv, Palästina aktiv und amerikanischen Prisonen aktiv. Passend dazu am Vornherein gut Quote, die, wo ich gemeint habe, dass sie gut gehen bei den Aufschluss passen. Die habe ich aus dem Angela Davis ihrem Buch Freedom is a Constant Struggle, Ferguson, Palestine and the Foundations of a Movement. Den Dr. Martin Luther King Jr. sieht nämlich, Justice is indivisible, Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.
Maja, wir sind schon bald am Anfang des Episodes heute gekommen. Für das Ganze noch schön aufzuschließen, ging ich ein Froh in den Raum geheuen. Nämlich, ob dir, ich kann eine prisonsfreie Gesellschaft vorstellen, weil ja, wie das zum Beispiel Kind ausgesehen oder wie man so los könnten du hinkommen.
Ein Klang froh. Ja.
einfach mal so, was ihr drin etwas seht, dann. dann haben wir noch etwas viel.
oh mein Gott. Die Gesicht, alles Gehirnzellen funktionieren damit. Okay, ich kann mal ein bisschen so Braindumping machen, ein bisschen so Gedanken rauskriegen, die vielleicht nicht kohärent sind, mehr zu Gedanken.
Aber wir bauen drauf ab.
Und das, ich höre, die Frau erinnert mich so, da die Frau, die oft kriegt von in sich, ich höre als kommunistisch oder sozialistisch so identifiziert quasi. Könnt ihr oft die Frau, ja, wie willst du da das vorstellen? Und ich meine, das greift so ganz schön an den Nähen, weil es muss ein bisschen von einem guten Menschenbild ausgehen, ich gefühl bei den zwei. Und ich meine auch, also meine Meinung ist auch, dass in der Prison einfach, also nicht einfach so an unserer Gesellschaft allein kann aufschärfen und dann hoffen, dass das einfach gut geht, weil das passt ja schon nicht. Ich denke, wenn ich eine Prison aufschaffe, dann muss ich schon so bestimmte so Bedingungen an der Gesellschaft tun, für dass das funktionieren kann. Und gleichzeitig kann man auch keine bessere Gesellschaft erreichen, wenn auch Prison da sind. Das muss so ein bisschen gleichzeitig geschehen, habe ich das Gefühl. Ja, keine Ahnung, vielleicht tun ich auch ein bisschen ein naives Menschenbild. Ich denke aber, dass eigentlich Gesellschaft Menschen ja, so mich, dass sie zum Beispiel an die Prison kommen müssen, also dass sie halt gewaltvoll gehen. Und dass es ja, als Gesellschaft einfach so viel Gewalt auf Individuen ausübt, dass sie da selber die Gewalt reproduzieren. Und ja, du weißt, ja, ich weiß nicht, wie ich das zusammenfassen kann. Ich muss in Michelle, eine bessere Gesellschaft als ich errichten, bevor ich die Strukturen vernichten kann.
Das sind sich auch die Konklusionen, ob die ausgekommen sind. Also viele Verbrechen, nicht alle, aber viele entstehen auch aus Umständen raus. Umständen wie zum Beispiel Armut. Und dass du an sich viel Verbrechen kannst verhindern, wenn sie einfach gegen Ressourcen neu verteilen, wenn sie gegen dafür sorgen, dass wir ein gutes, gerechtes Bildungssystem haben. Wenn es so basic needs wie ein Dach über dem Kopf, Essen, Kleider, Healthcare, Childcare und so weiter, wenn die kuvriert sind. Und das alles feiert ihr dann zu einem misogen freien, aber besseren Leben und zu Stabilität. Aber wenn du das alles kuvriert hast, dann sind einfach so viele Verbrechen, die einfach nicht müssen geschehen. Und da kommt auch nicht so das Ding drauf, und okay, ja, wenn wir da bis die Stabilität haben, dann können Menschen actually den Mindspace für sich so zu mobilisieren und zu organisieren und hier rasch da protestieren zu gehen. Das ist auch ein Kaps, wo wir drüber gespart haben. Dass wir uns so privilegiert sind, dass wir so an unserer Freizeit uns können heim oder außen hinsetzen. Und dass ihr dann auch so vom Kapitalismus sich gewollt, dass der dein Metro-Bulu-Dudu und da keine Zeit mehr hast, für dich irgendwie noch großartig zu organisieren. Das ist Konklusion, Kapitalismus muss fallen.
Ja, ich fand irgendwie eine wertvolle Erkenntnis, so zu realisieren, dass der Prison ein Symptom vom Problem ist. Und obwohl man Thilo auch behandelt tun als egisch Problem, den auch eine individuelle Lesung kein tun, fand ich also eben extrem, also Hölle wird einem so nicht also Fatalismus zu kommen, wo ich so sehe, aber wir können nicht von anderen, wenn ihr eben seht, wie die Prison aus einer Art und Weise, an einer ziemlich schlimmen Art und Weise, wie sich der Kapitalismus äußert. Und das wahrscheinlich sogar der Platz, wo dann, wo in sich so am, wie seht ihr das, so wirklich so ohne Maske, so full on weißt, so warten am Funk will. Und ich meine, wenn ihr die Erkenntnis realisiert, dass so Perfektion vom Kapitalismus. So ein Prison ist, wo ich bald kein Menschen mehr muss ausstellen, für extrem viele Menschen zu kontrollieren, für ihr System umlaufen zu lassen. Und wenn ich zu der Erkenntnis komme, ich meine, dann ist so die Schlussfolgerung, das will man nicht. Und dann muss man davon also Kurs verändern. Also stimme ich über die niemand ehren Konklusion in Anfang.
Ja, ich fand halt immer schwer, so konkret Gegenbild zu entwickeln. Und ich will genau zu so ein ja, so gibt das dann ausgesehen, so Step by Step. Gleichzeitig muss ich aber auch aktiv, ich will sich so Utopien, also erbauen, für das ich auch funktionieren kann. Und ich habe da so ein bisschen den schweren Deal dabei.
Ja, weil du fängst ja schon an, irgendwie zu anderen, war denn überhaupt so was ist überhaupt ein Straftat und was ist ein, wie sieht man mit Krim, ein Verbrechen? Wie definieren wir das? Weil wir definieren Tilo als etwas, was nicht gegen den Individuum geht, sondern was gegen den Staat geht als Kommunität, und du bist von dem Staat bestraft wird durch verschiedene so Mesuren. Und da kann ich sich fragen, ob das überhaupt eine Definition die, die passt, ob das, was wir so wollen.
Ja, also du kannst definitiv immer ins Philosophisch gehen. Und ich fand auch, für sich so eine neue Zukunft vorzustellen, braucht ein extrem viel Fantasie und extrem viel Energie, die nicht immer holt. Aber du musst in deiner Form machen.
Ja.
Das war ein gutes Schlusswort.
Ja. Wenn du mir da für heute auf alle Fall mal alles gesagt hast, ging ich nicht gleich darauf freuen, ob da so ein paar Rekommendationen hat für eure Zuhörerschaft. Let me whack out the list.
Ja, okay, ich kann mal aufhängen. Also zur Geschichte vom Abolitionismus, also das, was ich ganz am Anfang erzählt habe, über an den Antisklaverei-Movement, da am Anfang wirkt von Angela Davis auch ganz relevant, nämlich Women, Race and Class. Genau, und zum Foucault habe ich mal von verschiedenen Podcast-Episoden angeguckt, angelauscht. Das waren da vom Podcast Philosophize This. Da waren da zwei oder drei Stück dazu zum Foucault, ein ganzen Überblick über seine Philosophie. Und da gehen wir noch vom YouTube-Kanal Philosophy Tube zwei Videos über den Foucault seine Philosophie. Und ja, genau, das war's von mir.
Max, willst du da weitermachen?
Ja, noch ein zusätzliches Buch von Angela Davis, was schon vorhin erwähnt hat. Und so ist zum Foucault nicht ein Hörbuch gelöscht, das Very Short Introduction to Foucault von Oxford, meine ich. Und das war ganz empfehlenswert für einen Überblick zu kriegen. So ist eben die Artikel, die ich erwähnt habe, von Forum an RTL. Die könnt ihr auch da finden, und dann auch die Harvard Study, die ich auch zitiert habe.
Okay. Was ich noch beizufügen hat, 13th, Dokumentär auf Netflix. Our Presence Obsolete, ein Buch beim Angela Davis, war den noch gratis im Internet findet. Wollte ich mal so tun. Und dann haben wir auch noch ein paar Podcasts zugelauscht. Dann haben wir noch, wir haben unter anderem den 8. Podcast über Les Femmes Violentes, die 4 Episoden. Dann, natürlich darf sie das, weil hat natürlich nie der Fehler bei unseren Episoden. Und jetzt wäre bei ihm Episoden 53 bis 57. Hat das ganze 5 über Thema gemacht. Und es fängt an bei den Black Lives Matter Protester und halt eben noch ab bei, okay, wie können wir seine Gesellschaft ohne Prison vorstellen. Und dann noch diverse Episoden vom Revolutionary Left Radio, einer anderen, dem am Titel Prison Abolitionism, Abolitionist Feminism and the Anarchist Black Cross. Und das wäre auch von mir. Und du machst das so, ich merci für das Nullauschtrin. Und dann sehen wir.
Abonniert euch auf Instagram.
Abonniert euch auf Instagram. Du hörst schon mal Adlauscht einmal. Gib mal auf den ARA-Internet-Site gucken. Du findest auch die wichtigen Informationen. Und es geht jetzt noch überall, wo du auch noch Podcasts gehen. Und du machst das so, ich merci. Und dann sehen wir euch hoffentlich die nächste Kehr. Und du machst das so, Adi.
Adi.
Adi.